Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Warum sich im Kopf von Ferdinand Schmalz eine Denklawine wieder löste, das hat der österreichische Dramatiker gestern in seiner Eröffnungsrede des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs so charmant wie hintergründig beschrieben. Auch heute berichtet Fazit wieder aus Klagenfurt, denn eine muss die erste sein, die ihren Text vorliest. Es traf die Schweizerin Sarah-Elena Müller, über die Wiebke Poromka gestern sagte, sie sei eine ihrer Favoritinnen. Die Startposition ist keine Pole-Position in Klagenfurt. Was hatte die Autorin denn zu bieten?
Einen sehr, sehr starken Text hatte sie zu bieten. Nicht zuletzt deshalb, weil diesem Text von Sarah-Elena Müller genau das gelingt, was Ferdinand Schmalz gestern in seiner Eröffnungsrede eingefordert hat. Dieser Text nämlich, der belässt uns in einem gewissen Nichtverstehen. Er irritiert uns. Er setzt so das eigene Denken über den Text, aber auch darüber hinaus in Gang. Und dabei ist das Setting, das Sarah-Elena Müller aufmacht, erst einmal ganz konkret. Wir können ja mal hineinhören in den Anfang der Lesung.
Das Zimmer jenseits der Schwelle ist ein Gebiet. Rios Gebiet in unserer Wohnung. Alles liegt dort durcheinander. Halb eingefallene Kartons kollabieren unter der Last, andere Behältnisse, Spuren ausgedehnter Beschäftigung, Reste kurzer, heftiger Ausbrüche von Arbeitswut da und dort, angerissen, unbeendet, Stofffetzen und Reißverschlüsse, ein Haufen krauser Bordüren von einem Maßband umschlängelt, Nester aus verhedderten Fäden, Spulen, Nadelkissen, die Nähmaschine, halb begraben unter einem zerschnittenen Anorak.
Wir stehen also in diesem Text von Sarah-Elena Müller an der Schwelle zu einem Zimmer, ein wenig geheimnisvoll Gebiet genannt, in dem sich Stoffe, Nähutensilien stapeln. Es ist das Zimmer des Mitbewohners, vielleicht auch des Sohnes der Erzählstimme. Und diese Schwelle, die sich durch diesen Text zieht als Motiv, ist aber auch die Schwelle von einem Zustand in den anderen. Einer dieser Zustände ist der Rausch. Rio scheint drogenabhängig zu sein. Er konsumiert also auch Stoffe. Eine ja vielleicht nicht ganz überraschende Doppelkodierung des Stoffbegriffs also in diesem Text. Und zugleich markiert diese Schwelle auch den Übergang zu einem anderen Zustand der Erzählstimme. Und das ist das eigentlich Abgründige dieses Textes. Denn diese Stimme verfällt, wenn sie die Schwelle übertritt, in so eine Art, ja, Rausch des Verdachts, so könnte man das vielleicht nennen. Auf der Suche nach den Drogen, die dieser Rio konsumiert und womöglich dort versteckt und vor denen er bewahrt werden soll. Und es gibt dann aber immer wieder ambivalente, doppelbürdige Passagen, die mich bei der Lektüre und auch beim Hören des Textes haben darüber nachdenken lassen, ob es sich wirklich um Fürsorge handelt bei der Suche nach diesen Stoffen oder nicht doch darum, dass die Erzählstimme selbst auf der Suche nach einem Drogenkick ist, also ob sie im Bann ihrer eigenen Sucht steht. Das war ein Text, der hat eine unglaubliche Spannung entwickelt und war von so einer ganz unheilvollen Atmosphäre grundiert.
Also ein gelungener Auftakt für unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka. Welcher der vier anderen Texte, die heute vorgetragen worden sind, sollten denn unbedingt noch erwähnt werden?
Ja, ein Favorit des heutigen Tages vielleicht, das wage ich jetzt mal zu sagen, vielleicht auch des gesamten Wettbewerbs, das war der Text mit dem Titel »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde« von Tijan Sila. Sila ist 1981 in Sarajevo geboren, Mitte der 90er Jahre mit seinen Eltern nach Deutschland emigriert und seine Kindheitserfahrung im Jugoslawienkrieg, die hat er in seinen Romanen immer wieder thematisiert und diese Traumata sind es auch, die jetzt seinen Beitrag hier heute grundieren. Haben. Und wiederum heute auch und in diesem Text schien da eine große, zumindest autobiografische Nähe zu sein. Wir können ja auch hier mal in den Anfang hineinhören.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen. Dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen. Aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl, fiel mir nichts ein. Und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten.
Was man hier vielleicht schon ahnt, etwa in der kurzen Passage über die Schuhe, die er nicht einmal ausziehen kann, obwohl sie doch Bosnier seien, das ist ein Text, der trotz seines Themas mit Humor arbeitet. Im Verlauf des Textes, in dem immer mehr auch von ganz konkreten Kriegserfahrungen erzählt wird, von einer stillenden Frau etwa, die durch einen Granatsplitter getötet wird, oder von einem Schulfreund, der bei einem Granateinschlag ein Bein verliert, es wird immer klarer, Humor ist überhaupt das zentrale Mittel, das ein Erzählen des Ungeheuerlichen überhaupt möglich macht. Das ist also ein Text, der mit den Mitteln von Tragikomik von den Versehrtheiten erzählt, die ein Krieg hinterlässt, in einzelnen Biografien, in Familien und, wie die Jurorin Brigitte Schwenz-Harran zu Recht sagte, hier wird eben nicht nur die Mutter verrückt, sondern der Text zeigt, wie eine ganze Gesellschaft verrückt wird durch den Krieg, den Jugoslawienkrieg in diesem Fall. Und auch davon erzählt Sila, wie sich solche Traumata eben nicht reparieren lassen. Das zeigt er mit ja eigentlich ganz einfachen Verschiebungen. Er lässt nämlich den Vater des Erzählers geradezu Messi-artig kaputte Elektrogeräte sammeln, in der Hoffnung, man könne die reparieren und dann irgendwann mal damit zu Geld kommen. Das ist natürlich einerseits ein Verweis auf das gedankliche Verharren in einer Logik einer sozialistischen Mangelwirtschaft, die aber eben nicht die Logik des Westens ist, wohin die Familie jetzt fliehen musste. Und zugleich ist das natürlich eine Ersatzhandlung. Die eigene psychische Versehrtheit, die ist eben nicht zu heilen.
Wie in jedem Jahr stehen 14 Texte im Wettbewerb. Meine Frage ist jetzt sicherlich keine Raketentechnik. Lässt sich trotzdem schon etwas Grundsätzliches am ersten Lesetag ausmachen oder zumindest ein Trend?
Vielleicht nicht unbedingt ein Trend, aber ja, es gab eine Dominanz von Texten, die die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern oder auch Großeltern gesucht haben. Das wiederum ist jetzt auch nicht so besonders überraschend, weil das ist natürlich ein Themenfeld, was in der Literatur ohnehin sehr dominant ist. Das war heute gleich in drei Texten der Fall, in dem des Schweizer Autors, der nur unter dem Namen Jurczok auftritt, auch in dem Wettbewerbsbeitrag der österreichischen Autorin Ulrike Heidacher und eben bei Tijan Sila. Und der wesentliche Unterschied war allerdings, dass Silas Text ein Text ist, der davon erzählt, wie sich politische Gewaltgeschichte in Familiengeschichte einschreibt. Und der Beitrag etwa von Ulrike Heidacher, der von dem letzten Tag einer sterbenden Großmutter erzählt, während Tochter und Enkeltochter an ihrem Sterbebett sitzen, der blieb doch in einem sehr überschaubaren innerfamiliären Rahmen. Da gab es also schon ein gehöriges Gefälle heute in der inhaltlichen Relevanz, aber auch in der literarischen Raffinesse. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, wie Texte, deren Lesereihenfolge ja ausgelost wird, die also zufällig ist, wie die so miteinander ins Gespräch treten. Nach Tijan Sila hat heute Christine Kuschmider gelesen. Und wenn Sila vom Zerbrechen der Opfer erzählt, dann erzählt Kuschmider von den Versuchen der Täter oder zumindest Nutznießer der Verbrechen, in diesem Fall des Nationalsozialismus, nach dem Krieg nicht ihr Leben in Ordnung zu bringen in einer Auseinandersetzung oder durch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, sondern indem durch Fleiß und so einen äußeren Ordnungswillen der Aufstieg in ein Bürgertum mit vermeintlich weißer Weste vollzogen wird. Das war also ein Beitrag von Christine Kuschmider über das Reinwaschen, wie es vielleicht für die Deutsche, in diesem Fall die westdeutsche Nachkriegszeit, ganz typisch ist. Und der stand natürlich in einem gehörigen Kontrast zu dem vorhergehörten Text.
Vielleicht hat es heute noch einen weiteren Kontrast gegeben. Der neue Juryvorsitzende Klaus Kastberger hat ja bei seinem Antritt gestern betont, wie wesentlich für ihn die Transparenz des Jurygesprächs, das Offenlegen von Kriterien und Argumenten sei, um die literaturkritische, aber auch die gesellschaftliche Debatte zu befruchten. Wie hat sich die Jury denn heute präsentiert?
Ich würde mal sagen, noch mit einem gewissen Mittelmaß, in einer so gemäßigten Temperatur. Ich kann Klaus Kastberger nur zustimmen, eine Diskussion, die die eigenen Voraussetzungen transparent macht und reflektiert. Das kann wirklich eine kleine Schule sein für den gesellschaftspolitischen Diskurs. Man muss aber hier in Klagenfurt natürlich auch sagen, das gilt für die Autorinnen und Autoren, das gilt aber auch für die Jury. Auch die Performance zählt. Und die war dann heute doch noch ein bisschen verhalten. Also eben eine ausgewogene Mittellage. Da gab es wenig Witz, da gab es auch wenig wirklich Auseinandergehen, wenig Streit und so ein bisschen Glitzern und Esprit, das würde ich mir von der Jury jetzt dann doch noch wünschen in den kommenden Tagen, weil dadurch sieht man ja dann auch und merkt erst, wie wesentlich Literatur auch sein kann, wenn man sich wirklich darüber auseinandersetzt mit Furor.
Wiebke Poromka in Klagenfurt. Bis übermorgen wird gelesen und am Sonntag gibt's dann neben dem Bachmann-Preis auch den Deutschlandfunkpreis. Fazit ist natürlich wieder dabei.